Aus dem gerade verlesenen Schriftwort möchte ich noch einige Verse anführen, aus Markus 7. Ich lese ab Vers 17 weiter. Und als er von dem Volk ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Seid ihr denn auch so unverständig? Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch. Und es kommt heraus in die Grube. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Und er sprach: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Ja, hier haben wir eine Begegnung und wir finden sie in vielen anderen Stellen auch in der Bibel, wo zwei Auffassungen aufeinander prallen. Einmal diese Auffassung, dass man sich reinigen kann, dass man sich selbst reinmachen kann. Auch wenn das nur nach außen geschieht, so dass man es auch gut sehen kann. Das ist diese eine Auffassung. Wir finden sie hier in Vers 3 vom Kapitel 7. Da ist so die Haltung gekennzeichnet. Da heißt es: Die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben. Das ist nicht so zu verstehen, wie man sich sonst auch wäscht, weil die Hände schmutzig sind, sondern das hatte eine Bedeutung vor Gott, dass man sich reinigt von all dem Bösen. So war das gemeint. Also in Beziehung zu Gott, dass man sich reinigt. Und das haben sie getan, die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen. Wir haben letzten Sonntag eine Predigt gehört, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat, und das waren riesige Krüge gewesen. Diese Krüge waren extra zu diesem Zweck aufgestellt, um sich die Hände, und das war ja eine große Hochzeitsgesellschaft auch, damit die alle sich reinigen konnten. Zu diesem Zweck standen also auch Krüge in jedem Haus. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben. Und dann gibt es also eine ganze zahlreiche Liste, die hier beispielsweise aufgeführt wird: Trinkgefäße, Krüge, Kessel und Bänke waschen. Also muss eine ganz schöne Liste gewesen sein. Und es ging darum, sich reinzuhalten, damit zum Ausdruck zu geben: Ich bin rein. Reinheit, die man sehen kann, die nach außen hin zu sehen ist. Und ist das denn so verkehrt, nach vollkommener Sauberkeit zu streben? Aber diese Sauberkeit ist hier selbst gemacht. Man kann sie selbst machen. Und weil man sie selbst machen kann, braucht man natürlich auch viele Formen und Regeln, damit das auch wirklich richtig gemacht wird, damit man da auch nichts vergisst. Da gibt es dann genaue Vorschriften, wie man das machen muss. Und wenn man das dann gemacht hat, dann fühlt man sich so richtig wohl und selbstgerecht und ist froh, dass man sauber ist. So eine Herzenshaltung finden wir hier. Und die Folgen einer solchen Haltung führt zu einer Ängstlichkeit, dass man sich beschmutzen könnte, dass man irgendwo doch etwas vergessen hat, wo man dann doch nicht sauber ist. Oder gerade, wir haben es auch hier gesehen im Beispiel, was uns die Jungschar so gezeigt hat: Man hat Angst, in Kontakt zu bekommen mit anderen, die nicht so sauber sind, zum Beispiel den Zöllnern. Jesus selbst hat es gemerkt, als er sich bei Zachäus hat einladen lassen, tauchte sofort die Frage auf: Euer Meister isst und trinkt mit den Sündern? Und Jesus hat eine klare Antwort gegeben. Er sagt, er ist der Arzt. Und der Arzt, der muss zu den Kranken gehen, der kann nicht sich fernhalten, sondern er muss dorthin gehen, wo Krankheit ist, wo Hilfe ja, wo einfach Hilfe notwendig ist. Wir finden das auch in dem Gleichnis, was Jesus erzählt hat, Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Dort ist ja ein Mensch, der liegt völlig hilflos, er ist halb totgeschlagen worden, ist überfallen worden. Und da kommt ein Priester und ein Levit, der diente auch im Tempel, und ein Priester hatte ja auch bestimmte Reinigungsvorschriften zu erfüllen. Und die gingen vorbei. Und da fragt man sich natürlich, warum gehen die vorbei? Es war ja so, wenn sich jemand verunreinigte, indem er einen Toten anrührte, dann musste er bestimmte, so war es vorgeschrieben im Alten Testament, da musste er sich reinigen davon. Da war er erstmal unrein geworden, konnte seinen Tempeldienst nicht verrichten. Naja, also, und um diese Gefahr denn aus dem Weg zu gehen, denn dieser Mensch konnte ja jeden Augenblick sterben, wenn er schon halbtot ist, ja, vielleicht stirbt er dann im nächsten Moment. Um diese Gefahr aus dem Weg zu gehen, das klingt grausam, um diese Gefahr aus dem Weg zu gehen, haben sie einen großen Bogen darum gemacht, haben gesagt, ich kann das nicht machen, ich bin so heilig, ich kann ihr nicht helfen. Das klingt wirklich paradox. Und deswegen sagt Jesus auch dieses Gleichnis. Er sagt, im Grunde genommen, stellt ihr damit Gottes Gebot auf den Kopf. Und das sagt er ja auch hier in dem Beispiel. Ihr stellt es total auf den Kopf. Gott sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn irgendein anderes Gebot dem widerspricht, dass du nicht mehr dem Nächsten helfen kannst, so wie es Gott eigentlich möchte, dann stimmt mit diesem Gebot etwas nicht. Wenn du deinen Nächsten nicht mehr so lieben kannst, wenn du ihm nicht mehr so begegnen kannst, dass du ihm eine Hilfe sein kannst, dann stimmt mit diesem anderen Gebot etwas nicht, was dich daran hindert. Ja, wir finden in dem Gebet, was wir auch gerade Gebet des Pharisäers, wo er betet, ich danke dir Gott, dass ich das und das tue, dass ich so gut bin, finden wir auch so eine Haltung, eine Selbstbestätigung, eine Selbstrechtfertigung über das, was man so geschafft hat, was man selbst machen konnte. Eine Haltung der Selbstgerechtigkeit. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin. Im Grunde genommen können wir es genauso sagen, ich danke dir Gott, dass ich so ein toller Typ bin, dass ich wirklich so toll bin, dass du mit mir zufrieden sein kannst. Und finden wir das nicht oft, wenn jemand fragt, wer meint, das sagt natürlich keiner so offen, wer meint, dass er sehr demütig ist? Ich? Dann merken wir doch schon den Widerspruch. Wenn einer so sagt, dann kann er eigentlich nicht demütig sein. Das widerspricht sich. Das ist die Haltung der selbsterwählten Heiligkeit, die man selbst machen kann. Aber man kann sie nur äußerlich machen. Jesus findet das auch, und diese Beispiele lassen sich ja beliebig fortsetzen, als er am Sabbat, und das war so der Feiertag, so vergleichbar mit unserem Sonntag, als er am Sabbat einen Menschen heilen wollte, wirklich etwas Gutes tun wollte, ein Mensch, der krank war, der jahrelang gezeichnet war von Krankheit, und da fragt er dann noch vorher, weil er die Herzenshaltung solcher Menschen kennt, die ihre Formen haben, fragt er noch, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Und sie geben ihm keine Antwort darauf, denn sie wissen, wenn sie Nein sagen, dann verweigern sie damit die Hilfe, die Gott dem Nächsten vorschreibt, sagen sie Ja, dann müssen sie ihre eigenen Vorschriften brechen. Denn sie haben vorgeschrieben, dass am Sabbat überhaupt nichts, also auch die Anzahl der Schritte schon vorgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht genau, was da vorgeschrieben war, aber vielleicht so 1000 Meter, mehr durfte man an diesem Tag nicht gehen. Alles andere war schon Arbeit. Und so kann man sich auch seine Gesetze machen, nur um heilig sein zu wollen. Eine überzogene Sabbatheiligung, so wie sie Gott niemals gewollt hat. Und Jesus heilt diesen Menschen. Er heilt ihn und zieht sich den Zorn dieser Gesetzeslehrer zu. Aber warum ist so eine Haltung da? Man fragt sich, wie kann so eine Haltung da sein? Und im Grunde genommen entsteht sie doch auch aus dem Streben, vor Gott wirklich gut dazustehen. Wir merken auch hier, dass das Ego des Menschen, also das Fleisch, wie es Luther in der Luther-Übersetzung heißt, dass ich so stark ist, dass es auch in einem frommen Gewand immer noch vorhanden ist. Es möchte sich selbst erlösen, es möchte selbst gut dastehen. Mir werden immer noch mehr Vorschriften benötigt, immer noch ausgeklügeltere Vorschriften, um noch heiliger zu sein als andere, auf die man dann mit Fingern zeigen kann. Alles dreht sich um das eigene Heil, um die eigenen Werke, um mich selbst. Der Blick auf Gott, der geht verloren, weil es geht alles um mich. So fragt auch der reiche Jüngling, was muss ich tun? Ich, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und dann sagt Jesus, halte die Gebote. Sagt er, hab das alles gemacht, ich. Aber selbst 1000 neue Gebote könnten hier nicht weiterhelfen. Du könntest 1000 Gebote erfüllen und würdest keinen Schritt weiterkommen. Denn es geht immer noch um dich. Es dreht sich alles noch um dich selbst. Wenn das Herz des Menschen nicht verändert wird. Und wie ist das Herz des Menschen? Ist es gut? Die Bibel sagt nimmt dazu ganz klar Stellung. Und von Anfang an, gleich nach der Sintflut, wo ja noch ein paar Menschen übrig geblieben sind, wo man meint, das könnten ja wohl die Guten noch sein. Wer würde sonst nach so einer Flut übrig bleiben? Da sagt Gott ein ganz klares Wort, ich werde den Menschen nicht mehr so verderben, denn sein Dichten und Trachten ist böse von Jugend an. Also, gerade wo man meint, jetzt sind vielleicht gerade noch die Guten übrig geblieben, da kommt dieses Wort nochmal. Ich habe hier ein Glas, um das mal so zu verdeutlichen. Man kann da ja durchgucken. Und jetzt weiß man nicht, dieser Schmutz, der da ist, ist der außen? Wahrscheinlich. Also werde ich versuchen, das mal sauber zu machen. Aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Kriegt das irgendwie nicht sauber. Vielleicht liegt es auch am Tuch. Ist vielleicht nicht so das Beste. Ich kann mich aber anstrengen, wie ich will. Ich werde das Glas so nie sauber bekommen. Denn der Schmutz, der Dreck ist innen. Ich kann alles machen. Ich kann das so blank polieren, wie ich will. Der Schmutz ist innen. Ich komme da so nicht ran. Und das ist der große Irrtum auch. Auch gerade den wir hier finden. Man meint, alles machen zu können, aber man kommt eigentlich nicht an den Kern ran. An das Innere. Alles, was wir tun können, uns reinzumachen, ist alles außen. Man kann ja nicht immer so durchgucken. Wäre schön, wenn man immer so glasklar alles sehen könnte, aber Gott kann so durchgucken. Er sieht das. Wir können nicht durchgucken. Bei uns ist das meist so wie eine Vase, die so unsichtbar ist. Was da drin ist, geht niemand was an. Und selbst wir denken manchmal, da ist alles toll drin, das ist alles in Ordnung, aber Gott sieht das. Das sind so die Versuche, auch mit menschlichen Vorschriften sich reinzuwaschen. Alles außen. Aber innen bleibt es so, wie es war. Es ändert sich nichts. Ja, Gott können wir nicht täuschen. Und Jesus hat hier ein Wort, er sagt es ganz deutlich. Vers 6. Er aber sprach zu ihnen, wie fein hat von euch Heuchlern, ja, so sind Menschen, die sagen aus, es stimmt alles, außen. Aber innen nicht. Hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Es geht um das Herz. Was nützt das alles, wenn ich Gottes Wort im Munde führe, wenn ich außen hin eine weiße Weste habe? Ich kann Gott doch nicht täuschen. Aber das Herz ist fern von ihm. Es geht um unser Herz. Und Gottes Wort zielt auf das Herz des Menschen. Als Menschen sich bekehrt haben, wir finden das in der Apostelgeschichte, da heißt es immer, es ging ihnen durchs Herz. Es traf genau das Herz des Menschen. Nicht immer haben sich Menschen dann bekehrt. Manchmal ging es ihnen auch so durchs Herz, dass sie den Stephanus zum Beispiel gesteinigt haben. Aber auch dann haben sie sehr gut verstanden, worum es ging. Wenn man 1000 Gebote hat, die man befolgen soll, dann stellt sich die Frage, um was geht es eigentlich? Was ist eigentlich das Wichtigste? Diese Frage stellt auch ein Gesetzeslehrer Jesus und sagt, Meister, was ist das Wichtigste im Gebot, im Gesetz? Was ist das Wichtigste? Welches Gebot ist so das, was man auf jeden Fall beachten sollte oder wo man mit anfangen soll? Und Jesus sagt, liebe Gott über alles, mit deinen ganzen Kräften, mit deinem ganzen Gemüt, mit deiner ganzen Seele und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das sagt er, das ist das ganze Gesetz und die Propheten, da hängt alles mit zusammen. Darum geht es im Grunde genommen. Und das können wir nicht. Vielleicht denkt einer, das kann nicht, aber eigentlich können wir das nicht. Denn es widerstrebt unserem Ich. Es widerstrebt unserem Fleisch, wie es Luther sagt. Es widerstrebt unserem Eigensinn. Das möchten wir eigentlich gar nicht. So sind wir nicht gesinnt. Und um da einen Ausweg zu finden, versucht der Mensch, sich und andere zu täuschen. Er stellt Regeln auf, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Um wenigstens diese Regeln zu halten und zu sagen, so schlecht bin ich doch gar nicht. Regeln, die er besser befolgen kann als Gottes Wort. Ein Beispiel finden wir hier. Es ist natürlich nicht so einfach, Vater und Mutter zu ehren. Und da hat man hier ein Gebot aufgestellt, hat gesagt, naja, es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Man kann ja sein Gut, seinen Besitz kann man ja dem Tempel vermachen. So als, dies Korban bedeutet, den Tempel als Erben einsetzen. Und dann hat man so eine Regelung aufgestellt, wenn man das tut, dann braucht man sich um Vater und Mutter nicht mehr kümmern, dann braucht man sich auch nicht weiter versorgen, denn dann hat man ja sein Hab und Gut dem Tempel versprochen und dann braucht man das nicht mehr. Ist ja auch eine gute Sache, ne? Wenn man so sein Geld für Gott gibt, dann hat man ja alles getan. Der Haken war an dieser Sache, dass man noch weiterhin über sein Geld verfügen konnte, denn das galt ja nur, wenn man dann sterben würde, dann würde das Geld dem Tempel zufallen. Aber man brauchte sich nicht mehr um Vater und Mutter zu kümmern. Eigentlich, durch diese Regelung stand man noch fromm da, hatte gesagt, ich hab alles für Gott gegeben, in Wirklichkeit hatte man gar nichts gegeben. Man brauchte sich nicht mehr um Vater und Mutter zu kümmern. Jesus hat das Gesetz verschärft. In der Bergpredigt finden wir das. Er hat es so verschärft, damit wir endlich merken, dass wir mit unserem Herzen nicht bei Gott sind. Er hat das Gesetz so verschärft, dass er immer auf das Herz des Menschen gezielt hat. Er sagt zum Beispiel, dass Zorn im Herzen schon so schlimm ist wie Mord. Oder das Begehren eines anderen Ehepartners ist bereits Ehebruch in Gottes Augen. Das fängt schon im Herzen an. Jede Unaufrichtigkeit, nicht erst dann, wenn man vor Gerichten Meineid schwört, sondern jede Unaufrichtigkeit ist schon genauso schlimm, als wenn ich einen Meineid vor Gericht schwöre. Und jede Unversöhnlichkeit im Herzen zeigt die Gesinnung von Menschen, die keine Vergebung vor Gott haben. So hart sagt Jesus das. Er geht sogar noch weiter. Bei dem reichen Jüngling wird das ja auch deutlich. Er sagt, ich habe alles getan. Und dann zeigt Jesus auf, wo sein Herz ist. Sein Herz hängt nämlich am Reichtum. Da ist sein Schatz, das ist sein Götze. Und Jesus sagt, das ist Götzendienst. Da kann man noch so viele Werke getan haben, wenn das Herz nicht bei Gott ist, ist alles vergeblich, ist alles umsonst. Und Jesus mahnt uns auch davor, dass wir unsere Frömmigkeit nicht zur Schau stellen, dass wir da nicht eine große Schau abziehen, wenn wir beten, wenn wir fasten, wenn wir spenden, dass wir das nicht so groß herausstellen. Und dass wir nicht auf andere herumhacken, dass wir nicht andere schlecht machen, denn Gott weiß um uns selbst und er weiß, wie sehr wir seine Gnade auch brauchen. Jesus hat ja selbst gesagt, dass der Splitter im Auge des anderen, den können wir ganz groß machen und den Balken im eigenen Auge können wir so klein machen, dass wir ihn selbst nicht mehr sehen. Durch diese Verschärfung des Gesetzes macht Jesus eins deutlich, wir können das Gesetz nicht halten. Unser Herz ist nicht rein. Wir können durch äußere Formen, können wir kein neues Herz uns schaffen. Es heißt in der Bergpredigt auch, die reinen Herzens sind, die werden Gott schauen. Die reinen Herzens sind. Wie wird denn mein Herz rein? Wie denn? Wenn ich es nicht machen kann. Ich muss zunächst mal mir das eingestehen. Ich muss vor Gott so kapitulieren, dass ich sagen kann, Herr, ich kann es nicht. Ich bin am Ende. Ich habe vielleicht alles versucht, äußerlich zu reinigen. Ich habe versucht, mich reinzuhalten, aber es war nur außen. Ich bin nicht Herr über mich selbst. Wir müssen an diesem Punkt zerbrochen sein, an diesem Punkt umkehren. Und der Zöllner, der hat das getan. Der betet nämlich, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Er weiß, er kann sich nicht selbst reinigen. Wer das aus tiefstem Herzen sagt und zu Jesus kommt, der bekommt ein neues Herz. Schon im Alten Testament heißt es im Buch von Hesekiel: Ich will das steinerne Herz wegnehmen und will ein fleischernes Herz euch geben. Ein ganz neues Herz. Ich will meinen Geist in euren Sinn geben und will euch zu Menschen machen, die wirklich so nach meinem Willen leben. Und das können wir ohne Jesus nicht tun. Im Evangelium von Johannes, im 15. Kapitel, finden wir das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Und Jesus sagt, genauso wie die Reben so verbunden sind mit dem Weinstock, genauso brauchen wir die Verbindung zu Jesus. Ohne ihn können wir nichts tun. Ohne ihn können wir so ein Leben gar nicht führen. Wir brauchen immer die Verbindung, die lebendige Verbindung zu Jesus Christus. Und die Früchte, eigentlich das, diese Sauberkeit, diese Reinheit, die entsteht aus dieser Beziehung zu Jesus. Jesus sagt, den werde ich noch mehr reinigen. Wer in dieser Verbindung bleibt, den werde ich wirklich so in meine Heiligkeit hineinnehmen. So, wir haben diese Geschichte gehört von den Pharisäern, von den Zöllnern, wie Jesus ihnen begegnet. Und jetzt können wir sagen, eine schöne Geschichte. Und wir? Ist das eine Geschichte von früher oder ist sie aktuell? Jemand sagte schon, als er gefragt wurde, ich glaube, dass in jedem von uns ein Pharisäer steckt. Ja, und deswegen ist das Wort aktuell. Ich staune manchmal, wie aktuell die Bibel hier immer noch ist. Trifft Gottes Wort dein Herz? Trifft es den Pharisäer in dir, der so gerne sich selbst reinhalten möchte und nur außen, immer nur außen das machen kann? Ja, wollen wir uns an Gottes Normen vorbeimogeln? Sind wir bereit, alle Normen zu erfüllen, nur nicht, um wirklich Gottes Willen zu tun? Sind wir daran zerbrochen? Dieser alte Mensch, dieser Adam, wie man ihn nennen kann, der muss sterben, der immer um sich selbst drehen möchte, der sich selbst gut darstellen möchte. Er darf keine Chance bekommen, dass wir unseren Blick so auf Äußerlichkeiten richten, auf äußere Formen und die so wichtig nehmen. Sondern Gott möchte, dass wir den Kern, so die Barmherzigkeit, die Liebe, dass die in unser Herz kommt. Achten wir nur darauf, dass die Formen stimmen, dass der äußere Rahmen stimmt. Wir wissen, im Alten Testament heißt es auch schon, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der sieht das Äußere. Wir können nicht immer so durchs Glas hindurchschauen ins Herz. Aber Gott sieht das Herz an. Er sieht es ja. Deswegen wollen wir auch keine zusätzlichen Gebote aufstellen. Es reichen die, die Gott uns schon gegeben hat. Sondern wir brauchen einen neuen Gehorsam. Und zwar ihn mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und ganzer Kraft zu lieben. Das ist sehr viel. Und den Nächsten wie mich selbst lieben, dann brauchen wir keine anderen Gebote mehr. Der Evangelist Wolfgang Dück, der hat mal den Satz geprägt: Nicht neue Formen oder Formeln retten uns, sondern ein neuer Gehorsam. Wir können die äußere Form verändern. Wir können sie schön machen, können sie der entsprechenden Mode anpassen. Aber unser Herz, das ist noch eine ganz andere Frage, wie das aussieht. Wie sieht denn das praktisch aus? Wie können wir das ganz praktisch machen? Da möchte ich vorschlagen, dass jeder einmal so für sich in der Stille zu Hause den Psalm 51 liest. Das ist ein Gebet Davids gewesen, wo er sich selbst eingestehen muss, dass er sich nicht selbst reinigen kann. Es ist ein Gebet. David bittet im Vers 4, wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Er konnte es selbst nicht tun. Er hat gemerkt, wie sehr er Gott braucht. Im Vers 9 heißt es, entsündige mich mit Ysop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Er bittet Gott um Sauberkeit, dass er wieder rein wird. Vers 12 und 14. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich denke, das ist ein Gebet, das kann jeder von uns sprechen. Das brauchen wir. Wir brauchen Gottes Geist. Gab es denn eine andere Möglichkeit? Konnte David sich nicht selbst reinwaschen? Er schließt sein Gebet mit folgenden Worten: Denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Das sind genauso die Gebote. Er hätte alles andere getan, wenn es möglich gewesen wäre, dass er sich hätte reinwaschen können. Aber er sagt, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade und baue die Mauern zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Ja, erst dann, wenn wir wirklich Buße tun, wenn wir so zu Gott kommen und vor ihm uns beugen, nur dann können wir auch Gott mit unseren Taten ehren und ihn verherrlichen, aber erst dann, nicht vorher. Ich will mit einem Bild schließen, was wir im Neuen Testament finden, als Jesus nach Jerusalem kommt. Er kommt in den Tempel. Und in dem Vorhof des Tempels findet er nicht eine Haltung des Gebets, der Stille, des Nahen zu Gott, sondern dort findet er Trubel. Dort findet er Geschäftigkeit. Dort findet er eine Haltung, wo es darum geht, Geld zu verdienen. Dort waren die Geldwechsler und die anderen Händler alle, die etwas verkauften, was man ja brauchte, um ja, den Opferdienst im Tempel auch zu erfüllen. Jesus ist über diese Situation, die er dort findet, ist er sehr betrübt und er handelt sehr hart. Er wirft die Tische der Geldwechsler um, er treibt die Händler dort hinaus. Der sagt, dies ist eigentlich eine Stätte, wo man Gott ehren sollte, wo man das, eine Stätte des Gebets, und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Der Tempel ist im Neuen Testament, wir haben es gesehen, Jesus will uns bauen zu einem Tempel, ein Bild für, ja, wo Gott sein möchte, in unserer Gemeinschaft, aber auch in unserem Leben, in unserer Seele. Im Korintherbrief heißt es, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Was findet Jesus dort vor? Was findet er dort vor? Was für eine Haltung? Muss er da auch einiges hinaustreiben? Muss er da auch einiges umstoßen? Wie sieht es da aus? Lass es dir zeigen. Erforsche mich, Gott, mein Herz, und sieh, wie ich es meine, und leite mich auf deinem Wege. Gott, hilfe uns dazu. Amen.